Also, jetzt nochmal Organisatorisches. Sie hat es schon mal angekündigt und das wollte ich nochmal Kiri oben signalisieren. Also das da darf man nicht vergessen. Das wird verlegt in dieser Woche von Donnerstag auf Dienstag. Der Raum ist reserviert. Dienstag, den 26.06., weil ich werde da auf einem Konferenzbesuch in Australien weilen, wo ich dann auch in Singapur zwischenlanden werde. Also da werde ich dann, aber ich war vorher schon mal in Singapur. Okay, und diejenigen, die da nicht können, zu dem Zeitpunkt, die sollten die Vorlesung dann halt im Internet anschauen. Heute geht es um Rousseau und das Vorgehen ist ja immer gleich. Sie kennen meine Problematiken und dann webe ich ja sozusagen die wichtigsten Punkte ein, die in diesem Lehrbuch zur politischen Theorie thematisiert werden. Da steht an erster Stelle natürlich der Gesellschaftsvertrag, also Rousseau als einer der Theoretiker überhaupt des Gesellschaftsvertrags, aber wir hatten ja schon zwei. Dann eben mit dem Unterschied zum letzten, zu Locke, kennt Rousseau eben nur ungeteilte Souveränität. Er lehnt die Gewaltenteilung ab. Vertritt er sehr stark die Idee auch der materiellen Gleichheit, also nicht nur der politischen Gleichheit, dass jeder dieselbe Stimme, dasselbe Stimmengewicht hat, dieselbe Stimme hat, sondern er ist auch dafür, dass alle Staatsbürger sich in ihrem Einkommen und in ihrem Vermögen nicht zu stark unterscheiden. Und da steckt die ähnliche Idee drin, wie schon bei Platon und Aristoteles, eben dass der Wohlstand zu großer Reichtum eben dann die Sittlichkeit untergraben wird. Und dann ein ganz wichtiger Punkt, dass das Rousseau'sche Menschenbild, das nicht nur in der Politikwissenschaft, sondern auch in der Anthropologie eine große Rolle gespielt hat. Also der gute Wilde, der edle Wilde, taucht bei Rousseau da auf. Der Stichpunkt Republikanismus, also dass er sozusagen eine besondere Form der Republik, des Republikanismus propagiert, in der sozusagen der Staat sich eben auch stark einsetzt, dass die Bürger erzogen werden zu Tugend und Sittlichkeit. Und dann, und damit hängt eben, und da machen natürlich Münkel und Straßenberger ihren eigenen starken Punkt, also dass sie Rousseau in dieser Weise interpretieren, dass das eben ein republikanisch-partizipativer Freiheitsbegriff ist, im Unterschied eben zu dem Freiheitsbegriff von Locke, also dem eher liberalen Freiheitsbegriff grenzt natürlich Rousseau auch gegenüber totalitären Interpretationen, zu denen kommen wir dann auch am Ende, wo dann dieser Link zu der Kim-Familie dann gezogen wird. Und ein ganz wichtiger Punkt ist bei Rousseau die Erziehbarkeit des Menschen. Also ich werde ja gleich noch auf sein Werk kommen. Da ist sozusagen eine ganz wichtige Arbeit, also voluminös. Emil, wer von Ihnen hat da schon drin geschmökert? Emil, es gibt, also wenn jemand zum Beispiel auf Lehramt studiert und Pädagogikkurse macht, da kommt man im Prinzip an Rousseaus Emil nicht vorbei. Also das ist sozusagen ein Buch geschrieben vor dem Hintergrund der Aufklärung und der Idee, einmal, dass die Menschen wirklich vollkommen geprägt werden können durch Erziehung, also dass sie nicht einfach so sind, wie sie auf die Welt kommen, genetisch sozusagen vorprogrammiert und sich dann nicht ändern, sondern er glaubt sozusagen an die volle Erziehbarkeit der Menschen und dann gleichzeitig auch Erziehung zur Freiheit, also dass sozusagen diese indoktrinären Erziehungs- oder Ausbildungssysteme noch in dieser Zeit von Rousseau eben abgelehnt werden. Und das hat auch mit seiner Biografie zu tun, zu der ich da gleich kommen werde. Dann schließlich ist auch ein wichtiger Punkt seine Idee, wie Staat und Religion sich zueinander verhalten sollen. Das hatten wir ja letztes Mal schon besprochen. Eine ganz kurze Wiederholung. Wie sieht Locke, das Verhältnis zwischen Staat und Religion. Genau, also es ist Privatsache, der Staat soll sich aus der Religion raushalten. Und der Rousseau hat eine vollkommen andere Meinung. Er glaubt sogar, dass der Staat eine eigene Religion konstruieren soll, um seine Bürger regelrecht mit dieser Religion indoktrinieren soll. Also sozusagen wieder eine Fusion, eine Enddifferenzierung von Staat und Religion. Und er nennt sozusagen diese neue Religion Zivilreligion. Also die im Prinzip auch ohne Gott auskommt oder vielleicht mit einer anderen Gottesvorstellung, als sich die monotheistischen Religionen das so vorstellen. Vor dem Hintergrund dieser Aufklärungsidee kann man das dann eben Zivilreligion nennen. Und dieses Ineinanderweben sozusagen meiner Grundproblematiken und der Münchlerschen Problematiken strukturiert jetzt das Vorgehen. Zunächst mal die Biografie. Er ist 1712 in Genf geboren und 1778 in der Nähe von Paris gestorben. Seine Eltern waren Protestanten. Der Vater war Uhrmacher. Und ein wichtiges Ereignis war, dass seine Mutter sehr früh gestorben ist und sein Vater ihn dann in der Jugend erzogen hat. Aber dann kam ein weiteres Unglück dazu. Sein Vater duellierte sich in Genf mit dem Offizier und er musste darauf aus der Stadt fliehen, sonst wäre er ins Gefängnis gekommen. Und dann wurde der junge Jean-Jacques dann von vermögenden Verwandten dann erzogen. Und bei diesen Verwandten hat er auch eben eine ganz gute Erziehung genossen. Also da hat er schon sozusagen sehr viele Klassiker auch gelebt, was wir heute als Klassiker bezeichnen. Also er hat ja, wenn man jetzt fragen würde, welchen Bildungshintergrund hatte er dann schon eher so eine, diese Privaterziehung und eben eine recht gute klassische Bildung in diesem familiären Kontext. Ist ein wichtiger Punkt, dass er aber dann zunächst mal keine Uhrmacherlehre, sondern eine Gravurlehre gemacht hat. Also sozusagen eingravieren, weil in Uhren kann man ja auf der Rückseite was eingravieren, auch in Schmuck und so weiter, oder überhaupt schön schreiben. Und das hat er eben in einer Lehre gelernt und hat dann die Lehre aber abgebrochen, weil er Schwierigkeiten hatte mit seinem Lehrherr. Und eines Tages, als er sozusagen beim Spaziergang außerhalb der Stadtmauern von Genf zurückkam und das Stadttor schon geschlossen war und er schon vorher mehrmals eine Anmahnung bekommen hatte, hat er sich entschlossen, gar nicht mehr zurückzugehen, die Lehre abzubrechen und auf Wanderschaft zu gehen. Und dann hat er eben ganz viele Stationen so erlebt, und bei diesen unterschiedlichen Stationen auf seinem Lebensweg auch ganz unterschiedliche Berufe dann eingenommen und gelernt. Sozusagen als Philosoph kann man sagen, ist er auf jeden Fall ein Autodidakt. Er hat sich sozusagen das ganze Wissen, was er dann präsentiert in seinen Schriften, jetzt nicht auf einer Universität angeeignet, sondern selbstständig angeeignet. Dann hat er als Graveur gearbeitet, was ihm später dann bis ins hohe Alter geholfen hat. Als er zum Beispiel dann verfolgt wurde und nichts mehr verdient hat über seine Schriften, die verbrannt wurden, dann hat er sich durchgeschlagen mit Notenabschreiben. Damals gab es ja noch keine Kopierer, dass man einfach Notenblätter so kopieren kann. Dann musste man die noch von Leuten, auf die man sich wirklich verlassen konnte, dann einfach abschreiben lassen, kopieren lassen. Und als Graveur hat er natürlich diese Kunst beherrscht und hat dann bis ins hohe Alter diesen Beruf dann auch ausgeübt. Dann war auch Musiklehrer, Botschaftssekretär in Venedig für einige Jahre, Literat. Er hat eine ganze Reihe von Büchern geschrieben, sogar eine Oper komponiert und so weiter. Also es war ein Bildungs-Allround-Genie, kann man schon sagen. Ab 1742 hielt er sich dann in Paris auf und wird 1750 dann mit einem Schlag berühmt, weil er sich bei einem Preisaufschreiben Also jetzt nicht so einen Preis aufschreiben, was Sie so in der Werbung da entdecken, sondern da hat eine Akademie einen Preis ausgeschrieben unter dem Titel, also welche Rolle spielt die Wissenschaft heute und welche Beiträge hat die Wissenschaft für das moderne Leben so geleistet. Und da hat er eben also einen Essay geschrieben, Discours sur les sens et les arts, und hat dort die Behauptung aufgestellt, dass die Wissenschaft, also eigentlich eine ganz moderne Behauptung, wenn man sie vergleicht mit heutigen Modernisierungskritikern. Nehmen wir zum Beispiel einfach den Ulrich Beck. Wer von Ihnen hat den Namen schon mal gehört? Ulrich Beck? Niemand. Einer der berühmtesten und meist zitierten deutschen Soziologen, der hat sozusagen das Konzept der Risikogesellschaft, hat er sozusagen in den wissenschaftlichen Diskurs eingebracht. Und Beck kritisiert vor allem sozusagen die negativen Wirkungen von Technik, dass beispielsweise die Atomkraft mit Tschernobyl und jetzt Fukushima eben Risiken in die Welt gebracht haben, die nicht kontrollierbar sind. Und das ist ja schon sozusagen eine Reflexion auf die Gefahren der Modernisierung, also dass man jetzt nicht mehr einfach nur technisch optimistisch dann nach vorne schaut und sagt, die Technik kann alles regeln. Mit Technologien sind auch Risiken verbunden und momentan wird es ja zum Beispiel auch stark diskutiert mit der künstlichen Intelligenz, also dass da unter Umständen eben auch eine ganze Menge Risiken damit verbunden sind. Und er hat damals eben behauptet, dass die Wissenschaft das Leben nicht besser gemacht hat, sondern eher schlechter. So eine starke Behauptung hat er da aufgestellt. Und dann hat er damals der Voltaire gespottet, wenn er das liest, da würde er sich schon wieder freuen, auf allen Vieren zu gehen. Ja? Sozusagen wie wenn man in der Evolution wieder zurückgehen würde. Also diese Grundidee, dass früher alles besser war und die im Urzustand sozusagen die Menschen sozusagen viel besser gelebt haben als heute, das ist so eine Grundlinie in Rousseaus Denken. Und er wurde dann mit diesem Essay, da wo er einen Preis dafür gekriegt hat, mit einem Schlag berühmt und kam dann sozusagen in die ganzen intellektuellen Netzwerke hinein in Paris damals und hat dann von 1750 bis 1762 innerhalb von 12 Jahren sein ganzes Spektrum von Werken da geschrieben. Also nur in 12 Jahren hat er sozusagen seine Werke da produziert. Und für uns Politologen ist natürlich ganz wichtig der Gesellschaftsvertrag oder Contrat social, Sozialkontrakt, sagt man hier auch, den er 1762 dann veröffentlicht hat. Und viele seiner Werke wurden damals zensiert oder sogar verbrannt. Und ein wichtiges Datum ist dann auch noch, dass er den David Hume damals, der in dieser Zeit einer der größten schottisch-englischen Philosophen war, also man rechnet ihn ja zu den schottischen Moralphilosophen, besucht hat. Also das, aber mit ihm dann auch in Streit geraten ist. Und das war sozusagen auch eine Grundlinie von Rousseau, dass er sich mit fast allen Leuten, mit denen er länger so verbunden war, verstritten hat. Wie die Zeit vergeht. Also 2012 wurde er 300 und da hatte damals die Tagesschau einen kleinen Film da in der Tagesschau über Rousseau gebracht und den zeige ich da jetzt.
Der Philosoph brachte mit seinen Schriften das absolutistische System des 18. Jahrhunderts ins Wanken. Seine Wertvorstellungen sind noch heute universell. Die Stadt Genf feiert den 300. Geburtstag ihres berühmtesten Bürgers mit einer Vielzahl von Veranstaltungen. Rousseau pour tous, Rousseau für alle, Alexandra Gubser.
Jean-Jacques Rousseau, Denker, Schriftsteller, Komponist, Philosoph und Politiker. Mit seinen Schriften inspirierte er die Erklärung der Menschenrechte und die Französische Revolution. Seine Ideen zum Contrat social, zum Gesellschaftsvertrag, nahmen 1762 die heutige Volkssouveränität vorweg. Seiner Zeit voraus zu sein, schuf ihm erbitterte Feindschaften. Aus Genf musste er flüchten, seine Bücher wurden verbrannt. 300 Jahre nach Rousseaus Geburt versucht Genf nun mit dutzenden Veranstaltungen etwas wiedergutzumachen.
Es war eine Hassliebe zwischen der Stadt und Rousseau. Aber wir sind stolz auf diesen Bürger, der seit 300 Jahren unsere Geschichte prägt. Und wir ehren ihn. Die großen Ideen in seinem Werk waren oft widersprüchlich. Dadurch entstanden Diskussionen und diese führten zu gemeinsamen Fortschritten. Ich glaube, das ist etwas, das uns in der Schweiz inspirieren kann. Alle großen Männer, die mit neuen Ideen kommen, riskieren, geliebt oder gehasst zu werden. Das gehört zur Debatte.
Sich mit seinem berühmtesten Bürger zu versöhnen, dafür hat Genf ein ganzes Jahr Zeit mit Ausstellungen, Filmen, Diskursen und einer Entdeckungsreise, für die Musiker Stefan Eicher seine Stimme geliehen hat.
Il existe une autre île sur un autre lac.
Verträumte Spaziergänge und Fahrten waren auch eine der großen Passionen von Jean-Jacques Rousseau.
Venez, le bateau va bientôt accoster.
Kommen wir zum historischen Kontext. Da haben Sie ja schon ein kleines bisschen im Film gesehen. Also man muss ihn verorten im 17. und 18. Jahrhundert. Der Hintergrund eben ist das Ancien Regime, der französische Absolutismus oder überhaupt die absolutistischen Regime, die in Europa so existierten. Natürlich Preußen gehörte auch dazu. Und Frankreich war da so eine Art Modell, hatte eben den Adel ausgeschaltet also sozusagen den mittleren Adel und die Adligen dann hielten sich dann häufig in Paris auf und ließen ihre Güter verkommen. Und um sozusagen diesen verschwenderischen Lebensstil in Versailles, in Paris zu finanzieren, erhöhte der König ständig die Steuern. Das führte dann zu einer Verarmung der Bevölkerung, zu Aufständen, zu einer sozialen Krise, die sich dann in der Französischen Revolution entlud. Das ist natürlich jetzt eine ziemlich geraffte Darstellung sozusagen des Kontextes, der zur Französischen Revolution führte. Aber das sind im Prinzip die Haupttriebkräfte und Konflikte, innerhalb derer eben Rousseau damals gelebt hat. Und dazu zählt dann auch dieser religiöse Konformismus, also dass sozusagen die katholische Religion, das Gottesgnadentum genutzt wurde, sozusagen, um die Staatsmacht zu legitimieren und eine Zensur auszuüben auf das Denken und sozusagen eine ganze Reihe von Büchern der Aufklärer damals eben verboten wurden. Also das ist sozusagen, sind ganz wichtige Faktoren. Und dann muss man eben dann die Veränderungskräfte dann hinzuzählen, also das, wie bei den letzten Vorlesungen, natürlich die Kräfte der Aufklärung, des Rationalismus, also dass man das nicht mehr so als gegeben und Gott gegeben nimmt, sondern dass man glaubt, dass der Mensch die Wirklichkeit gestalten kann und dass die Verhältnisse ungerecht sind und dass man die Verhältnisse verändern kann. Also das sind sozusagen die so wichtigen Gedanken, die die sozialen Bewegungen damals geprägt haben. Dann war natürlich in dieser Zeit England schon mit der Glorious Revolution ein Vorbild. Also dort wurde ja im Prinzip der König, der absolutistische Bestrebungen hatte, haben wir ja letztes Mal gehabt, eben zurückgestutzt und das Parlament hat sozusagen dann sich gegen den König durchgesetzt und der König war dann später eben nur so eine Art repräsentative Figur und nicht mehr sozusagen der Kern der Exekutive, also wie man so in einer konstitutionellen Monarchie die Gewalten so verteilt sieht. Und das war natürlich dann für die französischen Aufklärer damals eben das Vorbild. Insbesondere Montesquieu hat damals in seinen Schriften sehr stark darauf Bezug genommen. Dann ist auch noch ganz wichtig, dass Genf ja damals eine calvinistische Hochburg war. Also der Calvinismus ist ja eine Strömung des Protestantismus. Der Protestantismus hat ja im Prinzip ganz viele Strömungen. Wer von Ihnen kann noch weitere Strömungen aufzählen, die man so im Protestantismus antrifft? Die Puritaner, genau in England, da hat man letztens mal, welche weitere, zum Beispiel in Baden-Württemberg, welche würde man da sofort identifizieren? Eine protestantische Strömung in Baden-Württemberg, die heute noch sehr einflussreich ist. Haben Sie was schon mal von Pietisten gehört? Es gab mal einen Entwicklungsminister der SPD, Erhard Eppler, lebt immer noch. Das ist sozusagen ein Urgestein der SPD. Der wurde ja mal bezeichnet als sogenannte Pietkong, sozusagen als Pietist und Sozialist. Und deswegen in Ableitung von Vietkong damals eben Pietkong. Also die Pietisten, das sind, würde ich sagen, sehr traditionelle, überzeugte Christen, die sehr bibelgläubig sind und wirklich sehr sparsam leben. So wie die Calvinisten leben sie nicht in Saus und Braus, sondern ganz schlicht und investieren lieber das Geld, das sie dann dadurch sparen, eben in die Wirtschaft. Und so hatte damals der Max Weber den Kapitalismus erklärt, den Geist des Kapitalismus, also dass die Calvinisten eben eine vollkommen andere Wirtschaftsethik haben als beispielsweise die Katholiken. Und diese calvinistische Prägung, die steckt natürlich auch in Rousseaus Denken schon drin, also dass er sozusagen Einfachheit liebt. Er hat zum Beispiel in seinen Bekenntnissen, ein richtiger Schmöker, der ist hochinteressant zu lesen, geschrieben, als er damals dann so richtig berühmt war in Paris und Versailles, wurde er auch zu Königin eingeladen. Da hat er gesagt, ihm wäre es eigentlich viel lieber, er sitzt nur mit seiner, ich glaube Marie heißt sie, mit seiner, er war lange Zeit nur Freundschaft liiert, hat aber trotzdem eine ganze Anzahl von Kindern mit Marie dann in die Welt gesetzt. Und das muss man noch sagen, die alle ins Waisenhaus gekommen sind, also das muss man sich vorstellen, also dass ein Verfasser des Emil, des Pädagogen Emil, dann seine Kinder ins Waisenhaus schickt, das wurde ihm dann eben später sehr stark eben vorgeworfen. Und der sagte dann, ihm ist es lieber, mit seiner Marie da auf dem Balkon zu sitzen, nur ein Baguette und ein Camembert und eine Flasche Rotwein zu trinken, als da bei den großen Gelagen dabei zu sein. Also er hat sozusagen das einfache Leben geliebt. Also Sie meinen, wie Rousseau dann auf die Idee der materiellen Gleichheit dann gekommen ist. Also wirtschaftlicher Erfolg heißt ja jetzt bei den Calvinisten, dass die verschiedenen Bürger jetzt nicht ihr Vermögen so ausnutzen und herzeigen und konsumieren, sondern in die Wirtschaft stecken. Und insofern leben Calvinisten oder auch Pietisten eher bescheiden und da sieht man sozusagen die materiellen Unterschiede gar nicht so. Also wenn Sie zum Beispiel auch ein eher aktuelles Beispiel, ist Ihnen noch der Name Adolf Merkel im Begriff? Kennen Sie Ratiopharm? ASS, können Sie Kopfschmerztabletten und so weiter, das ist Ihnen schon ein Begriff. Also Adolf Merkel, die Familie Merkel besaß ja Ratiopharm. Und Ratiopharm hatte ein Vermögen von vielen Milliarden, vielleicht 10 Milliarden oder noch mehr. Und er hatte dann damals, er wohnt sozusagen in der Gegend, in der ich sozusagen geboren bin. Also ich bin in Blaubeuren geboren und er wohnte in so einem Nebenort. Deswegen weiß ich sozusagen die Hintergründe sehr, sehr gut. Und diese Familie Merkel gehört natürlich auch zu diesen Evangelikalen, nennt man sie heute, Christen, also die pietistisch geprägt sind. Und der hatte sozusagen im ganz normalen Einfamilienhaus gewohnt. Also nicht irgendwie so ein Schloss, wie Trump sozusagen da an vielen Ecken der Welt hat. Ich meine, Trump ist ja wirklich das absolute Gegenteil. Also der sich sozusagen ein Hochhaus baut, wo oben seinen Namen oder unten seinen Namen mit ganz dicken goldenen Lettern da draufstehen. Also wo man sich Reichtum so richtig präsentiert. Und das ist ja bei den Pietisten absolut verpönt und auch bei den Calvinisten. Aber trotzdem gilt bei den Evangelikalen und bei den Calvinisten, dass sozusagen der Erfolg im jetzigen Leben, sogar Krankheit und Gesundheit, abhängt vom Glauben. Die sagen dann, wenn jemand krank wird, du hast dich von Gott entfernt. Und die beten dann sozusagen gegen die Krankheit. Also das ist jetzt bei denen nicht so, dass jetzt, ich meine, Weber hat es so zugespitzt, dass das sich wirklich nur auf den wirtschaftlichen folgt, sondern bei denen ist es wirklich so, dass das gesamte Leben von der Beziehung zu Gott geprägt wird. Und wenn man Gott nahe ist, also sozusagen eine direkte Verbindung zu Gott hat oder zu Jesus, dann geht es einem gut, dann ist man gesund. Und wenn jemand krank wird und sogar wenn jemand Krebs hat, Leukämie oder hab ich mitgekriegt, so, dann versuchen die das mit Beten zu bekämpfen. Das ist natürlich tief das Mittelalter. Ja. Genau. Und der Adolf Merkel hatte dann einen großen Teil seines Milliardenvermögens investiert, damals in die Spekulation, als Porsche VW übernehmen wollte. Und das ging ja damals total in die Hose. Und da hat er viele Milliarden verloren. Und sozusagen so ein rechtschaffener Mensch, wie ein Pietist oder Calvinist, der erträgt das nicht. Der hat sich dann so auf die Schienen des Bähnles da, Ulm, Sigmaringen da gelegt und hat Selbstmord begangen. Also das ist eine richtig tragische Geschichte, sozusagen eines Württembergers, der auch sozusagen durch diese ganze lokale Kultur sehr stark geprägt wurde. Okay, also soweit jetzt zu diesem religiösen Einfluss. Also Rousseau wurde sozusagen beeinflusst durch Aufklärung, Liberalismus, durch das kontraktualistische Denken. Dann ist er natürlich sehr klassisch gebildet gewesen, hat kennt er natürlich Platon, Aristoteles, Machiavelli, Baudin, Montaigne und so weiter. Alles sozusagen ganz wichtige Klassiker seiner Zeit. Und er war sozusagen in soziales Netzwerk eingebunden, das ist natürlich war schon größer jetzt als die beiden, aber die beiden, Diderot, gehörte zu den Enzyklopädisten, die damals sozusagen die erste Enzyklopädie der Welt damals produziert haben, auch mit Voltaire zusammen, aber Diderot war sozusagen schon der Hauptherausgeber, mit dem war er eng liiert und dann später in seinem Leben eben auch mit David Hume. Es gibt auf Wikipedia, auf dem englischen Wikipedia-Seite, so ein Link, wo man sozusagen auf Influences und Influences an Influences klicken kann. Und da sieht man dann, wie die verschiedenen Philosophen und Wissenschaftler, die sozusagen an Wikipedia zusammenarbeiten, die Einflüsse so zusammengetragen haben. Und ich habe jetzt mal einfach nur die wichtigsten mal durch Pfeile aufgelistet. Also er ist wirklich durch die ganzen Klassiker, die wir behandeln, beeinflusst worden und hat dann viele andere wichtige Philosophen beeinflusst. Also alle drei Philosophen, die wir noch weiter durchnehmen, also Tocqueville, Hegel und Marx, sind stark von Rousseau beeinflusst worden. Sein Werk umfasst ein großes Spektrum. Wie ich schon sagte, hat er viele Berufe. Er war Musiker, Literat, Pädagoge, Philosoph und natürlich eben auch Staatstheoretiker, was für uns dann relevant ist. Und er hat dann eben was über Musik geschrieben, dann diesen berühmten Essay da damals, Discours sur les sciences et les arts. Und dann hat er eine Komödie geschrieben, eine Oper, Les Devins du Village, die wurde sogar in Versailles dann vorgeführt und der König war unter den Zuhörern. Dann hat er viele Artikel in der Enzyklopädie geschrieben, dann Briefroman geschrieben, das war ja damals in Frankreich ganz modern, und dann eben Emile, das ist einer seiner bekanntesten Werke, eben insbesondere für die Pädagogik. Und dann seine Autobiografie Les Confessions, die hat er dann verfasst von 1765 bis 70, ein ziemlich dickes Buch. Und zum Schluss dann noch so einige Gedanken in Le Rêverie, die Promeneur solitaire. Und für uns Politologen und Verwaltungswissenschaftler sind im Wesentlichen zwei Texte relevant. Einmal so ein eher gesellschaftstheoretischer Text, der heißt Discours sur l'origine et le fondement de l'inégalité parmi les hommes. Also im Deutschen heißt das Buch Diskurs über die Ungleichheit, 1755 geschrieben, und dann eben diesen berühmten Gesellschaftsvertrag, Du Contrat Social. Und dieses Buch, der Gesellschaftsvertrag, ist eben auch der Schwerpunkt unserer Auseinandersetzung mit Rousseau. Dieses Buch besteht sozusagen aus vier Unterbüchern, also so wurden ja früher die Bücher dann publiziert. Im Buch 1 wird sozusagen die Gesellschaftsentwicklung rekapituliert, die er in dem vorherigen Buch schon mal so kurz auch skizziert hatte, als wie sie sozusagen aus der Urgesellschaft, eben die moderne Gesellschaft, die bürgerliche Gesellschaft, eben herausgebildet hat und wie sozusagen die bürgerliche Gesellschaft zu Ungleichheit und Ungerechtigkeit geführt hat und wie die Menschen dann mit einem Sozialvertrag dann diese Ungerechtigkeit aufheben und echte, direkte Volkssouveränität herstellen sollen. Und dann diskutiert er ja sozusagen die verschiedenen Beziehungen innerhalb dieser neuen Machtverteilung. Kommen wir zunächst mal zu seiner Gesellschaftstheorie, zu der Vorstellung, wie es sich Gesellschaft entwickelt und herausbildet und entwickelt. Und das sieht man natürlich so ähnlich wie bei Locke und später dann auch bei Hegel, dass hier die Philosophie, so hatte das Nietzsche ja mal gesagt, so eine Art verkappte Theologie ist. Also so dieser Dreischritt, der erinnert uns sehr stark an die Bibel. Ja? Also sozusagen zunächst mal ans Paradies. Also nicht nur Bibel, sondern auch im Koran ist es ja zunächst mal Paradies und dann die sündige Menschheit und dann sozusagen die Rettung dann durch einen neuen Zustand. Dieser Dreischritt. Und den hat man ja auch bei Locke schon so gesehen und bei Rousseau wird das eben noch viel plastischer dargestellt. Hobbes' Urzustand, also wo jeder jedem anderen ein Wolf ist, ist nicht der Urzustand von Rousseau, sondern ist eher die aktuelle bürgerliche Gesellschaft. Er sagt, in primitiven, in ursprünglichen Gesellschaften sind alle Menschen, sagen wir mal, nett zueinander und erst in der Zivilisation werden sie egoistisch, habgierig, konkurrieren miteinander und so weiter. Und am Anfang hätte es keine gewaltsamen Konflikte zwischen den Menschen gegeben. Und Ausbeutung, Ungleichheit und Krieg und alles, was sozusagen mit diesem Hobbeschen Zustand da in Verbindung gebracht wird, oder auch mit dem Kriegszustand bei Locke, das ist sozusagen eine Ausgeburt der bürgerlichen Gesellschaft, die sozusagen mit Arbeitsteilung und Privateigentum entstanden ist. Und sein Fazit ist dann, was er in seinem Essay damals schon 1750 da geschrieben hat, ist, dass der wissenschaftliche Fortschritt und der kulturelle Fortschritt den Menschen nicht besser gemacht, sondern eher schlechter gemacht haben. Und die Implikation ist für ihn, entweder zurück zur Natur, Und es gibt tatsächlich Leute, ich habe mal so eine Doku gesehen, wo eine Schweizer Familie nach Alaska ausgewandert ist, um sozusagen als Einsiedlerhof vollkommen autonom da dann zu leben. Und der Film wurde dann auch so bezeichnet, wie wenn das so Rousseauisten sind, die zurück zur Natur gehen und wirklich sich aus der modernen bürgerlichen Gesellschaft verabschieden. Also das ist sozusagen eine Option, zurück zur Natur sozusagen als Einsiedler zu leben oder innerhalb dieser Gesellschaft Gleichheit wiederherstellen und Freiheit durch einen neuen Vertrag, in dem die aktuelle Gesellschaft radikal umgestaltet wird, durch den Gesellschaftsvertrag. Das sind sozusagen diese beiden Wege, die sozusagen aus dieser Rousseauischen Perspektive dann denkbar sind. Und er schreibt da in seinem Buch, alle, die unaufhörlich von Bedürfnis, Begierde, Unterdrückung sprechen, haben die Begriffe, die sie in der Gesellschaft aufgenommen haben, auf den Naturzustand übertragen. Sie sprachen von Wilden und zeichneten den Zivilisierten. Und das ist sozusagen diese Umkehrung, die er dadurch eben leistet. Und er hat eben ein ganz romantisches Bild des Menschen im Naturzustand. Es ist ein Mensch ohne Sprache und Fertigkeiten, ohne Moral, Ansehen. Er kennt nicht sozusagen Achtung und Verachtung. Freundschaft, Feindschaft kennt er auch nicht. Und er orientiert sich nur an dem eigenen Überleben, Selbstliebe, Selbstgenügsamkeit. Und unter diesen materiellen Bedingungen, unter denen diese Wilden damals gelebt haben, so wie er sie sieht, herrscht natürlich Gleichheit. Da kann keiner groß Vermögen akkumulieren. Insbesondere zur Zeit von Jäger und Sammlern, da kann man keine großen Vermögen da anhäufen. Und das ist sozusagen seine Vorstellung, wie die Menschen damals in ursprünglichen Gesellschaften sich entwickelt haben. Sie haben jetzt in der Evaluation, einige von Ihnen haben geschrieben, ich soll da auch in Gegenwartsbezug reinbringen. Also klar kann man den machen, man kann fragen, was sagt denn die heutige Wissenschaft dazu, wie es in sogenannten ursprünglichen Gesellschaften oder primitiven Gesellschaften, jetzt primitiv nicht abwertend, so wie es im Französischen heißt, die Société primitive heißt jetzt nicht, dass es die primitiv sind, sondern das sind ursprüngliche Gesellschaften. Und wie werden die heute von der Wissenschaft gesehen? Stimmt die Wissenschaft, das sind hauptsächlich Anthropologen, Archäologen und so weiter, stimmen die sozusagen mit Rousseaus Beobachtung überein oder gibt es da sozusagen andere Erkenntnisse? Was haben Sie denn gelernt auf dem Gymnasium? Da muss man doch sowas sicher auch lernen. Haben Sie was gelernt über die Evolutionstheorie der Menschheit und so weiter?
Als wilde Stämme zu bezeichnen, der Ureinwohner, die sich gegenseitig bekriegt haben teilweise. Also ja, definitiv mit Gewalt und Auseinandersetzung zwischen kleinen Stämmen mit, ich weiß nicht, 10 bis 20 Angehörigen, in der Regel Familienmitgliedern.
Also das kennen wir natürlich aus diesen ganzen Indianer-Geschichten und so weiter. Also da ist ganz sicher, also in vielen sogenannten ursprünglichen Gesellschaften herrschten diese ständige Gewalt und Rivalität. Aber da oben gibt es, ja. Also Sie würden eben auch, Sie würden sagen, dass das eine ziemliche Vereinfachung ist, über die Zeit der Evolution Sprache und Familienstrukturen sich alles so nach und nach entwickelt hat. Dass man,
ich würde sagen, Familienstrukturen oder beziehungsweise solche sozialen Beziehungen gab es wahrscheinlich schon von Anfang an in einer gewissen Art von Interaktion und er hat das ja komplett verneint. Ja.
Also in der Tat sieht man heute die Entwicklung sozusagen der Menschheit, des Menschen und von Gesellschaften eben viel komplexer. In meiner alten Vorlesung, die ich so vor ein paar Jahren noch gehalten habe, wo ich fast 50 Philosophen und Theoretiker drangenommen habe, hatte ich den Jared Diamond drangenommen. Und das ist zum Beispiel so ein Theoretiker, der diese lange Entwicklungslinie der menschlichen Evolution sehr differenziert beobachtet. Und er hat zum Beispiel in Papua Neuguinea Forschung betrieben und beschreibt dort natürlich eine große Varianz von unterschiedlichen Gesellschaften. Also da gibt es Gesellschaften, in denen die Völker untereinander, die Stämme, eher relativ friedlich leben. Und dann gibt es sozusagen in Gegenden von Papua Neuguinea eben Gegenden, wo Kannibalismus vorherrscht. Also wo sozusagen der Konflikt so intensiv ist, dass sie sich gegenseitig aufessen. Und das erklärt eher sehr stark eben auch materialistisch eben basiert auf bestimmten geografischen Umweltfaktoren. Also man kann hier dieses Weltbild und Menschenbild von Rousseau natürlich sehr schnell verknüpfen mit der aktuellen Forschung in der Ethnologie, in der Anthropologie und in der Evolutionstheorie. Also die bürgerliche Gesellschaft bringt Feindschaft und Unmoral, die bringt erst sozusagen die Sünde, wenn man das jetzt wieder verkappt theologisch da formuliert, in die Welt. Es entsteht Ungleichheit, Unfreiheit, Egoismus und Gier und die Menschen handeln eben unmoralisch und es entstehen dann Abhängigkeiten, Herren und Sklaven, Schuldabhängigkeiten und so weiter und viele werden untertan und nur wenige bestimmen und so fasst er sozusagen den Zustand zusammen in diesem häufig zitierten Zitat: Der Mensch ist frei geboren und überall liegt er in Ketten. Also das ist ein Kennzeichen von Rousseau, das er eben auch sehr schön schreibt, sehr, sehr gut formuliert. Und das ist natürlich eine geniale Formulierung und Zusammenfassung, sagen wir, seiner Sicht auf die Gesellschaft in dieser Zeit. Und um sich dann der Ketten zu entledigen, konstituieren sich die Menschen dann durch den Gesellschaftsvertrag zu einer sittlichen politischen Gemeinschaft. Also sie konstruieren eine neue Gesellschaft und geben in dieser neuen Gesellschaft über den Vertrag ihre natürliche Freiheit ab an die neue politische Körperschaft, die dann der absolute Souverän wird. Und nach diesem Vertrag herrscht dann der durch diese Gesetzkörperschaft verkörperte Gemeinwille. Die Gesetzkörperschaft ist natürlich einerseits sozusagen diejenigen, die eine Abstimmung machen. Das kann sozusagen ein ganzer Stadtteil oder eine Stadt sein, wenn direkte Demokratie herrscht. Aber dann eben auch die exekutive Gewalt, die dann diesen Gemeinwillen umsetzt. Und er geht dann davon aus, dass in dieser neuen Gesellschaft dann der Gemeinwille herrscht, die Volonté Générale. Und die Bürger sind dann Teil des Gemeinwillens und frei in dem Sinne, dass sie sich im Rahmen der Regeln verhalten, die sie sich, weil sie ja selber über sich bestimmen, als souverän selbst setzen. Und er sieht es dann so: Gehorsam gegenüber dem selbstgegebenen Gesetz ist Freiheit. Definiert dann Freiheit in gewisser Weise um. Und er schreibt hier, wie die Natur jeden Menschen mit einer unumschränkten Gewalt über seine Glieder ausstattet, so stattet auch der Gesellschaftsvertrag den Staatskörper mit einer unumschränkten Gewalt über all die Seinen aus. Alle Dienste, die der Staatsbürger dem Staat zu leisten vermag, ist er ihm schuldig, sobald das Staatsoberhaupt es verlangt. Also hier sehen Sie dann schon die Verbindung zu Kim Il-jung. Ja? Also da kann man dann schon die direkte Beziehung von so einer Staatsidee von Rousseau zu einem totalitären Regime dann ziehen. Wenn man sozusagen seinen Staatsbegriff näher anschaut, dann ist der Staat auf einer Seite ein passiver Souverän, ist eine juristische Person, eine Körperschaft. Auf der anderen Seite ist der Staat auch das Volk. Und auf dieser Seite ist der ist der Staat dann aktiver, souverän und Gesetzgeber, an dem der Einzelne als Bürger eben dann teilhat. Und das Volk als Untertan, die Individuen, sind dann sich selbst unterworfen. Und da beides sozusagen zusammenfällt, wird es in der Literatur auch identitäre Demokratie bezeichnet. Also wie sozusagen Herrschaft und Beherrschte fallen in eins zusammen. Hier sehen Sie nochmal diese drei Entwicklungsstufen, Naturzustand, bürgerliche Gesellschaft, sittliche Gemeinschaft, wie das so in dem DTV-Atlas Politik strukturiert dargestellt wird. Also wie der Mensch zunächst Wilder ist, dann Untertan wird und später in dem Sozialvertrag wird er dann partizipierender Bürger, Citoyen, der sozusagen ein Teil der Souveränität bildet. Und die Handlungsorientierung sind zunächst mal Selbstliebe, dann in der bürgerlichen Gesellschaft Egoismus und in der neuen Gesellschaft dann Orientierung am Gemeinwohl, Gleichheit, zunächst mal natürliche Gleichheit, in der bürgerlichen Gesellschaft Ungleichheit und in der neuen Gesellschaft, die durch den Sozialvertrag konstituiert wird, herrscht dann soziale Gleichheit und auch sozialer Frieden. Und in Bezug auf Freiheit, zunächst mal natürliche Freiheit, dann Unfreiheit, hierarchische Abhängigkeit, Unterordnung und dann später im Sozialvertrag bürgerliche Freiheit und dann positive gegenseitige Abhängigkeit, indem man sozusagen reziprok zusammenarbeitet an einem Gemeinwohl. Und dann moralisch beurteilt, also das geht dann schon so richtig in diese theologisch verkappte Sicht rein, also ganz am Anfang im Paradies, eher amoralisch, dann unmoralisch in der Sünde der Welt und dann in der neuen Gesellschaft läuft alles nach moralischen Maßstäben. Ich habe jetzt hier mal versucht, in diesem Schaubild die drei Menschenbilder miteinander zu vergleichen. In Bezug, wie Sie die ursprüngliche Gesellschaft sehen und wie Sie die reale Gesellschaft Ihrer Zeit sehen und wie die ideale Gesellschaft sein soll, in Bezug auf, wie stehen die Menschen sich gegenüber, feindlich oder kooperativ. Rousseau und Locke sind eigentlich sehr ähnlich und beide sind Protestanten. Also der Locke ist ja sozusagen Puritaner gewesen, also der hat auch diese fast biblische Sicht, sozusagen zunächst mal Paradies, dann sozusagen sündige Welt und dann die neue Gesellschaft ist so eine Art Erlösung daraus. Bei Rousseau wird es natürlich viel, viel deutlicher. Bei Hobbes kann man das so sehen, dass er damals als Materialist, als einer der ersten Aufklärungsphilosophen, von vielen auch als Atheist bezeichnet wurde und vielleicht gar nicht so sehr daran geglaubt hat, dass es früher in einem Paradies mal wirklich anders zugegangen wäre, sondern er hat sozusagen ein eher materialistisches Menschenbild, dass die Menschen immer und ewig so sind und eigentlich nur durch bestimmte institutionelle Rahmenbedingungen, durch den Leviathan, dann in Zaum gehalten werden. Also dass die Menschen eigentlich nicht umerzogen werden können, sondern sie werden nur durch Angst und Schrecken gehindert, ihre Triebe dann auszuleben. Ein ganz wichtiger Punkt bei Rousseaus politischer Theorie ist die Unterscheidung zwischen drei Volontés, drei Willen. Der Einzelwille, also das, was das Einzelindividuum möchte, dann der Gesamtwille, so eine Art Summe von allen Einzelwillen und dann das etwas kryptische Gemeinwohl. Also, und da gibt es einen großen Streit darüber, ob es das Gemeinwohl gibt oder dass es sozusagen, dass das nur eine reine Fiktion ist. Und das gibt es eben eine Reihe von politischen Theoretikern, die sagen, dass Gemeinwohl, das ist ein Mythos. Das gibt es. Es gibt nur sozusagen eine Aggregation von Einzelwillen. Und je nachdem, wie, nach welchem Aggregationsmodus die sozusagen selektiert werden, kommt ein Endwille raus. Und ob der sozusagen für die Allgemeinheit ein besserer Zustand ist oder nicht, das ist schwierig zu definieren. Also beispielsweise in der Evaluation haben einige von Ihnen geschrieben, Ihnen gefallen die Videos. Andere haben geschrieben, die Videos, die lenken nur sozusagen von der Beschäftigung mit der Theorie ab. Ich meine, was ist da jetzt das Gemeinwohl? Wenn wir eine Abstimmung darüber machen, sozusagen das Gemeinwohl in der Didaktik, was versetzt Sie alle in einen besseren Zustand? Da würde natürlich so jemand wie der, kennen Sie diesen Ulmer Gehirnforscher Spitzer? Also der würde sozusagen die ganze Elektronik hier verdammen und aus dem Hörsaal vertreiben. Aber Sie
Unterschied zwischen Gemeinwille und Gesamtwille. Ich weiß nicht, ich könnte mir das so vorstellen, dass man vielleicht sagt, in der Demokratie, wenn es einen Volksentscheid gibt, dann könnte man schon sagen, das Ergebnis des Volksentscheides ist einmal erstmal der Gesamtwille, die Aggregation des einzelnen Willen, aber das muss nicht zwangsläufig das Beste für alle sein, was die Menschen dann vielleicht eben nicht unbedingt wissen, dass das die Entscheidung für die beste Entscheidung für alle ist, vielleicht auch für nachkommende Generationen, dann könnte man das vielleicht auf einer höheren Ebene betrachtet sagen, dass wenn man auch über die nachfolgenden Generationen nachdenkt und vielleicht für sich selbst nicht das beste Ergebnis, aber für alle herausbekommen würde, dass das dann der Gemeinwille wäre, der dann also der dritte Wille mit dem Schritt gemeint ist.
Aber das würde ja bedeuten, dass man davon ausgeht, dass es eine Instanz geben könnte, die weiß, was für alle besser ist.
Den Philosophenkönig.
Ja, und da sind wir wieder bei Platon. Also da, und Platon hatte ja sozusagen nicht in seinem Buch, was wir hier behandeln, sondern im Politikus, im Staatsmann, hat er dann eben sehr stark überlegt, wie verhält sich ein Schäfer. Wie verhält sich ein Arzt gegenüber seinen Kranken? Und wir sind davon ausgegangen, dass der Arzt ja immer eher weiß, was für seine Kranken gut ist. Und dass der Schäfer sozusagen weiß, was für seine Schafe gut ist. Und dass der Steuermann, mit dem er dann den Staatschef gleichgesetzt hat, eher weiß, was für die ganzen Schiffsinsassen gut ist. Aber das setzt natürlich voraus, dass man immer solche Herrscher hat, die ihr gesamtes Wissen, was sie haben, dann im Interesse auch von allen irgendwie einsetzen. So wie man davon ausgeht, dass die Eltern sozusagen im Prinzip so an ihre Kinder denken. Aber sozusagen im realen Leben ist es ja so, dass man jetzt nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass jetzt Kim Il-jong eben an die koreanische Gesellschaft sozusagen so denkt, sondern das ist eben eine Clique, die dort an der Macht ist, die auch sozusagen nur an ihre Interessen denkt. Deswegen gibt es eben eine Reihe von Theoretikern, die sagt, das Gemeinwohl in der Weise gibt es nicht. Und hier habe ich eine Folie, also wo man dann überlegen kann, wie könnte man das Gemeinwohl dann vielleicht über verschiedene Entscheidungsmodi herstellen. Und Rousseau diskutiert das natürlich auch in seiner Schrift. Er unterscheidet dann zwischen relativer Mehrheit, absoluter Mehrheit, übergroße Mehrheit, überwältigende Mehrheit. Also wenn man sagt, zwei Drittel Mehrheit muss man haben, wenn man große Entscheidungen fällt oder sogar Einstimmigkeit. Also wenn man jetzt, ich hatte ja das mal bei einer Essay-Frage drin, bei der Brexit-Sache. Also da, wenn man das jetzt nach Rousseaus Abstimmungsmodus entschieden hätte, hätte man das so eine tiefgreifende Entscheidung natürlich niemals nur mit einer absoluten Mehrheit da entscheiden lassen, sondern da hätte man gesagt, da muss irgendwie ein bestimmtes Quorum auch erfüllt werden und dann vielleicht auch eine qualifizierte Mehrheit. Also dass da jetzt nicht nur eine Minderheit jetzt in Großbritannien bestimmt, was für die nächsten Jahrzehnte dann die britische Gesellschaft erleiden muss. Dann kann man auch überlegen, wie soll das jetzt herausbekommen werden, was gut oder das Beste für alle ist, über eine einfache Abstimmung nur oder über Deliberation, dass man zum Beispiel diskutiert und verschiedene Optionen eruiert und dann vielleicht neue Ideen kommt in einem Diskussionsprozess. Das nennt man ja Deliberation. Also so in Parlamenten hofft man ja, dass man über Diskussionen zu solchen Entscheidungsprozessen dann kommt. Ich habe hier ein Video drin von einem amerikanischen Starökonom, der einen Nobelpreis gewonnen hat. Der gehört zu der Gruppe der Public-Choice-Theoretikern. Also das sind solche Leute, die die Entscheidungswissenschaft betreiben und untersuchen, ob es zum Beispiel über verschiedene Entscheidungsmodi sowas gibt wie ein öffentliches Interesse, dass man das rausbekommen könnte. Und das ist jetzt wieder auch ein Auszug aus diesem Documentary, aus dem ich Ihnen schon mal sowas gezeigt habe. Also ich finde diese Doku von Adam Curtis eines der besten Dokumentationsfilme, die ich so gesehen habe. Also.
There's certainly no measurable concept that meaningful that could be called the public interest, because how do you weigh different interests of different groups and what they can get out of it? The public interest, as a politician thinks it, does not mean it exists. It's what he thinks is good for the country. And if he would come out and say that, that's one thing. But behind this hypocrisy of calling something the public interest as if it exists, that's what I was trying to tear down.
Also nennt das sogar Scheinheiligkeit, wenn Herrscher auftreten und bestimmte Entscheidungen als Gemeinwohlentscheidungen ausgeben. Und aus seiner Sicht sind es häufig dann eben Eigeninteressen, die dann nur kaschiert werden, sozusagen als Gemeinwohl. Andere Problematik jetzt, diese Frage der ungeteilten Souveränität. Also das ist auch ein wichtiger Punkt in seinem Buch. Also ganz anders als Locke und Montesquieu geht er davon aus, dass die Souveränität, die durch das Volk konstituiert wird, nicht aufgeteilt werden sollte in verschiedene Gewalten, die sich zum Beispiel in der amerikanischen Verfassung dann gegenseitig kontrollieren sollen, also diese berühmten Checks and Balances, sondern die Staatsmacht soll sozusagen konzentriert sein. Und er sagt, Gewaltenteilung, das ist, sei doch ein Taschenspielertrick. So wie sozusagen die Taschenspieler auf dem Jahrmarkt da sozusagen mit ihren Hütchen da umgehen, das ist nur eine Austricksreihe des Volkes. Im Grunde genommen wäre Macht immer konzentriert. Und er ist auch gegen repräsentative Demokratie, dass sozusagen eine bestimmte Vertretungskörperschaft dann die Souveränität des Volkes vertritt, sondern er geht von der Identität der einzelnen Citoyen, der Bürger und Staat aus und ist sogar dagegen, dass sich in einer Gesellschaft Assoziation, also Vereine und Interessenverbände gründen. Also das ganze deutsche Vereinswesen mit den vielen unterschiedlichen Vereinen, die es zum Beispiel schon auf lokaler Ebene gibt, das ist aus Rousseaus Perspektive undenkbar. Und nach der Französischen Revolution, die ja durch Rousseau sehr stark beeinflusst wurde, wurde in der Tat für einige Zeit dann auch sämtliche Vereine und Interessenverbände damals verboten. Und er sagt eben, dass die ganzen Partikularinteressen in Staat und Gesellschaft beseitigt werden müssen. Es sollte nur noch das allgemeine Interesse regieren. Und er sagt sogar, dass die Regierung jedes Recht hätte, gegen selbstsüchtige Bürger mit Zwang vorzugehen und fasst dann diesen ziemlich makabren Spruch: Die Volonté générale könne die Bürger zwingen, frei zu sein. Also sozusagen Freiheit und Zwang irgendwie elegant miteinander zu verbinden. Und das hatte natürlich, diese Idee, einen immensen Einfluss auf die Jakobiner. Und einige sagten, das war das Buch auf dem Tisch des Wohlfahrtsausschusses, der da so viele unter die Guillotine damals geschickt hat. In der Evaluation wurde auch angemerkt, dass ich mehr vergleichen soll. Also hier ist jetzt ein Vergleich nochmal drin. Vorhin hatte ich ja schon mal so einen Vergleich gemacht der verschiedenen Entwicklungsstufen. Hier ein Vergleich zwischen Locke und Rousseau, ihrer Vertragsmodelle. Also bei Locke geht es hauptsächlich zum Schutz der Eigentumsrechte. Und man will Selbstjustiz verzichten, auf Selbstjustiz verzichten und einen unabhängigen Richter schaffen. Und bei Locke gibt es eben keine Aufgabe der natürlichen Rechte an Leben, Freiheit und Vermögen, sondern nur das Recht der Durchsetzung und auch keine Veränderung der sonstigen Verhaltensmuster. Also er fordert keine Umerziehung der Gesellschaft. Und die der Gesellschaft, die, also seine neue Gesellschaft besteht dann aus zwei Verträgen, einmal durch einen Gesellschaftsvertrag und einen Herrschaftsvertrag, in dem einmal die Bürger sagen, wir organisieren uns als Gesellschaft und dann die Übertragung der Macht an eine zentrale Macht und auch die Festlegung der Regeln, wie werden die Gewalten da in der zentralen Macht da verteilt. Und dann eben auch die Regeln, dass eben die Souveränität beschränkt ist, eben durch Gewaltenteilung und auch durch den Staatszweck. Also dass der Staat von Anfang an konzipiert ist als Minimalstaat, der eben nur das Eigentum sichern soll, während bei Rousseau, wenn wir dann wieder bei Rousseau von unten anfangen, die Souveränität unbegrenzt und der Staat partiell total ist. Also der Staat hat sozusagen alle Macht und kann nach Rousseau überall in die ganze Gesellschaft eingreifen, die ganze Gesellschaft gestalten. Und im Sozialvertrag überträgt dann jedes Mitglied alle Rechte an den politischen Körper, wird aber gleichzeitig Teil dieses Organismus, was man dann eben als identitäre Demokratie bezeichnet. Und die Republik dann hat einen Erziehungsauftrag. Und da kann man dann jetzt den Link machen zu den Gulags und Straflager, Umerziehungslager, die so von Stalin angefangen, auch bei Mao, bei den Roten Khmer in Kambodscha und natürlich heute noch in Nordkorea zu finden sind. Der Kontrast dann zu den zwei Verträgen, bei Rousseau wird eben nur ein Vertrag geschlossen. Also so kann man die beiden Konzepte da oder Konzeptionen da kontrastieren. Und Münkler und Schlasenberger versuchen natürlich diese positive Interpretation von Rousseau zu retten. Also es gibt ja sehr viele kritische Interpretation von Rousseau, dass er so der Wegbereiter des Totalitarismus ist. Aber man kann ihn natürlich auch so interpretieren, dass man sagt, dass es in der Tat wichtig ist, dass sozusagen die Volksmobilität durch das Volk, das gilt ja auch in unserer Demokratie, konstruiert wird und die Öffentlichkeit dann der zentrale Ort der Deliberation und Entscheidungsfindung ist. Und das stellt natürlich gleichzeitig hohe tugendethische Ansprüche, insbesondere an den politischen Diskurs. Und aus dieser Perspektive ist natürlich politische Korrektheit eine wichtige Rahmenbedingung des Diskurses. Sobald man sozusagen da die Grenzen einreißt, dann wird der politische Diskurs eine Kloake und da ist dann nicht weit bis sozusagen zu schlimmen Worten, die man austauscht, dann zu Gewalttaten, wo sich die Leute dann gegenseitig erstechen oder schießen. Also da, das ist in der Tat so, sozusagen diese Tugendethik ist eben ganz wichtig, und da sollte man jetzt vielleicht jetzt nicht sofort an Erziehungsdiktatur denken, aber auf jeden Fall daran, dass Bildung eben in modernen Demokratien auch eine ganz wichtige Aufgabe ist, die Bevölkerung auch reif macht für die Demokratie. Und dann sollte eben ganz wichtig sein, dass die stabilitätspolitische Norm gilt, dass sozusagen alles toleriert wird, bis auf Intoleranz. Das wird nicht toleriert. Also es wird eben nicht erlaubt, dass diese demokratische Ordnung angetastet wird. Also diese muss garantiert bleiben und stabil bleiben. Und nur in diesem Rahmen kann dann Streit über Positionen, Meinungen und so weiter stattfinden. Und die Öffentlichkeit hat dann ganz zentrale Funktion. Einmal, sie ist der Ort der Ausbildung von Bürgertugenden, des Gemeinsamsinns und der Urteilskraft und auch Ort des Elitenwettbewerbs um politische Programme und auch Austragung von Konflikten. Dann schließlich, den Punkt hatten wir schon angesprochen, mit dieses Gleichheitsideal bei Rousseau. Also auf der einen Seite, da unterscheidet sich natürlich nicht von Locke, also in Hinsicht der politischen Gleichheit, aber für ihn spielt eben eine große Rolle, dass die Bürger sich in materieller Hinsicht nicht so sehr unterscheiden sollen. Im Gesellschaftsvertrag gibt es auch Passagen, die auf seine Staatsformen eingehen und wie er sozusagen die Chancen von Demokratie einschätzt. Und da ist er natürlich auch beeinflusst von Montesquieu und macht es auch abhängig von der Größe der Staaten und sagt dann, dass große, wohlhabende Staaten wahrscheinlich nicht drum herum kommen, eher monarchisch geführt zu werden. Mittlere Staaten, da können dann schon eher aristokratische Teams dann herrschen, während Demokratie eigentlich nur in kleinen, armen Staaten und in so kleinen wie Republiken wie in Genf oder in einigen Schweizer Kantonen dann möglich ist. Und auf der anderen Seite, das stammt natürlich alles von Montesquieu, hat er so eine Klimatheorie, dass er sagt, sozusagen das Klima hat einen Einfluss auch auf die Regimeform. In heißen Ländern, tendieren die Länder zum Despotismus. In den kalten Ländern, so war also ganz im Norden, wo die Germanen und Wikinger leben, herrscht eher Barbarei vor und die gute Staatsordnung gedeihen eben in den Gebieten, die dazwischen liegen. Staat und Religion. Das hatte ich auch ein bisschen schon angesprochen. Und ist er schon eine Vorform von Religionswissenschaftler. Also da unterscheidet er ganz klug zwischen verschiedenen Religionsformen, also zwischen nationalen Religionen mit eigenen Göttern und Riten, sogenannten Theokratien, in denen sozusagen religiöse Kulte und politische Gesetze vereint sind. Und das kann sozusagen eine starke Stütze für Staat und Gesellschaft sein. Also diese Verquickung von Religion und Staat trifft man sowohl im ursprünglichen Judentum an, also schon beim Auszug von Israel aus Ägyptenland, war ja Gott sozusagen ein Kriegsgott, der sozusagen seine Macht unter Beweis gestellt hat, dadurch, dass eben die Israeliten diese ganzen Gebiete da erobern konnten und er dann sozusagen stärker war als die konkurrierenden Götter. Und auch heute sozusagen ist ja diese Verquickung zwischen Region und Politik im heutigen Israel noch so vorzufinden. Dann natürlich im Islam sieht man eben diese starke Verquickung, während im Christentum eben ein starkes Kennzeichen da drin ist, und das hat eben damals der Augustinus eben sehr stark hervorgehoben, dass eben Jesus gesagt hat, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Dass man unterscheidet zwischen dem weltlichen Reich und zwischen dem geistigen Reich. Und darin sieht Rousseau eine Möglichkeit der Subversivität, dass sich sozusagen in einer Gesellschaft Grüppchen bilden, die sich sozusagen nicht unterordnen, und sondern beispielsweise im Sinne des Urchristentums dann sich auflehnen gegen die Herrschaft. Und er ist eben gegen solche Grüppchen und ist dafür, dass sozusagen Religion und Staat verbunden wird, in gewisser Weise die Religion verstaatlicht wird in Form einer Zivilreligion, die nur mit wenigen Dogmen auskommt. Und er zählt dann fünf Dogmen auf, die ziemlich simpel sind. Einmal die Existenz eines allmächtigen und wohlmeinenden Gottes, dann zweitens, dass es ein zukünftiges Leben gibt. Angenommen, die Menschen würden nicht daran glauben, dann kann man sie natürlich auch schlechter bestrafen, ja, und sagen, ja, wenn du das machst, dann kommst du in die Hölle. Ja. So hatte ja jetzt einer der Berater von Trump ja gesagt, dass der kanadische Premierminister Justin Trudeau für den ein Platz in der Hölle reserviert wäre. Ja. Eben das Glück der Gerechten, Bestrafung der Bösen und die Heiligkeit des Sozialvertrags. Das sind fünf Dogmen, ziemlich simple Religion. Wenn dieser sozusagen staatlich gepredigt und durchgesetzt wird, würde sich sozusagen so ein Gebilde, Gesellschaftsgebilde sehr stark stabilisieren lassen. Und dann wird es nur ein negatives Dogma geben, also dass man Intoleranz nicht duldet, sozusagen Kulte ausgeschlossen werden, die gegeneinander intolerant sind und sich bekämpfen. Ich komme zur Kritik und Würdigung. Also, es wird sehr stark kritisiert, dass der Rousseau ein ziemlich naives Bild des Menschen und seiner gesellschaftlichen Komplexität gezeichnet hat. Also die ganze moderne Anthropologie und Ethnologie kann natürlich aufzeigen, dass es ganz viele verschiedene Varianten von Gesellschaften gibt. In der Tat gab es Leute, die im Amazonas einen Indianerstamm gefunden haben, der sozusagen der glücklichste Indianerstamm der Welt sein soll. Also die würden überhaupt kein Privateigentum kennen, keine Zahlen kennen. Und da gab es dann Linguisten, die davon dann ganze Denkstrukturen abgeleitet haben. Sowas gibt es. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch, ich weiß nicht, ob es die jetzt noch gibt, aber gab es bis vor ein paar Jahrzehnten noch Menschenfresser in Papua-Guinea, wo sozusagen verschiedene Stämme so stark miteinander rivalisierten, also dass sie auch sich gegenseitig aufgegessen haben. Dann, also diese ungeteilte Souveränität ist natürlich ein großes Problem. Also moderne Demokratien müssen institutionell so strukturiert sein, dass eine Machtverteilung existiert und verschiedene Machtzentren existieren, die sich gegenseitig in Schach halten. Und wir sehen das heute in den USA, wie wichtig das ist, dass der Präsident da nicht alles machen kann, was er will. Er kann dort schon sehr viel machen, aber zum Glück gibt es doch in den USA eben noch diese Checks and Balances. Und dann der Vorwurf, dass er Ideengeber der identitären Demokratie ist, Diktatur des Proletariats und Vorläufer des Totalitarismus. Und dann steckt bei ihm natürlich schon drin, und das wird bei Hegel noch stärker rauskommen, und beide sind ja schon durch diese protestantische Heilslehren beeinflusst worden, dass die Geschichte so eine Art Teleologie hat, also dass man, dass die Menschen zunächst mal aus dem Paradies vertrieben sind und dann auf der Erde müssen wir in Jammertal durchwandern und irgendwann kommt der Messias, der sozusagen dann ein tausendjähriges oder noch ein längeres Reich dann schafft, wo alles dann alle Probleme gelöst sind. Und das, diese Geschichtsphilosophie, die steckt natürlich bei einigen Philosophen da drin, und dazu gehört eben auch der Rousseau. Zusammenfassend kann man würdigen, zusammen mit Voltaire und Montesquieu ist er einer der Hauptvertreter der Aufklärung, ein früher Kritiker des Fortschrittsoptimismus. Also ich hatte schon mal gedacht, der lebte ja so an den schönen Seen da in der Schweiz und hatte immer so einen schönen Blick auf die Natur. So ähnlich hatte der Ulrich Beck am Starnberger See immer einen schönen Blick auf die Alpen und so weiter. Kommt es vielleicht her von der Geografie, dass man so tickt, dass man die Technik deswegen so als Gefahr sieht? Aber er zählt auf jeden Fall früh zu diesen Kritikern des Fortschrittsoptimismus. Einer der ersten Ökos war er auf jeden Fall. Dann hat er eine einzigartige Wirkungsgeschichte. Wenige hatten so einen Einfluss auf Revolution, dass ganze politische und gesellschaftliche Strukturen in seinem Namen verändert wurden. Marx gehört natürlich auch auf diese Schiene. Und Französische Revolution und Menschenrechte hat er stark geprägt und hat die ideengeschichtliche Basis für Kant, Hegel und Marx schon geschaffen, und er ist einer der wirkungsmächtigsten politischen Philosophen überhaupt, und in dieser Inhaltsanalyse, die ich damals gemacht hatte, steht er an erster Stelle noch vor Hobbes. Also das sehen Sie in diesem grünen Bereich. Und dann da habe ich Ihnen so eine Klausurfrage noch. Rousseau geht von einem Gesellschaftsvertrag aus, durch den aus dem Volk heraus der Souveränität entsteht. Wer im Willen soll der Souveränität folgen? Das lesen Sie das. Dann hier noch eine Essayfrage zu Rousseau, die ich mal gestellt habe. Die bezieht sich sozusagen auf das Verbot von Interessenverbänden. Und da sollten die Studierenden dann eben selber mal einschätzen: Sind Interessenverbände wirklich schlecht, weil sie nur sozusagen Partikularinteressen vertreten, oder haben sie positive Funktionen? Sind es nur die bösen Lobbyisten sozusagen, die nur dem Gemeinwohl schaden, oder haben Interessengruppen in modernen Demokratien eine wichtige Funktion? Und hier Beispiel für die aktuelle ESE-Frage mit Bezug auf Trump-Kim-Gipfelinteressen. Da gibt es einen Spiegelartikel, den ich da im Reader drin habe, in dem heißt es: Rousseau hat seinen Ruf weg als früher Vordenker des Gemeinwohls, auf das sich totalitäre Regimes immer gern beriefen, von Robespierre über Stalin bis Kim Jong-il. Und Kim Jong-il, hört sich wie Zweiter an, ja? Sieht sie an. Auf jeden Fall bei den Kim Jong-il, Kim Jong-un, das ist schwierig, die Großvater, Vater und Sohn da auseinanderzuhalten. Da gibt es ein Buch eben über Korea, in dem Rousseau eben auch zitiert wird. Gerade dieser Lim zitiert den Rousseau im Zusammenhang eben mit Kim Jong-il. Und da könnte man natürlich die Frage an Sie stellen: Kann man den Rousseau verantwortlich dafür machen, was da momentan in Korea vor sich geht? Oder welcher Zusammenhang erziehen die Totalitarismuskritik? Dass Sie selber mal drüber nachdenken, inwieweit auf jeden Fall dieser Erziehungsaspekt, Umerziehungslage und so weiter, die ganzen Gulags, die sind ja dort. Gut, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.